Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und zuerst, liebe zuhörende Person, bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung, wo der fantastische Kabarettist Thomas Maurer und einer Thomas Schick von der Kleinen Zeitung reingehen in die Nachrichtenwelt jede Woche. Und es geht hinaus in die große weite Welt, es geht hinein in tiefste Täler und natürlich auch hinab auf menschliche Abgründe. Und zuvor allerdings noch ganz kurz ein Ausflug ins Medienrecht, denn wir wollen natürlich allen Formerfordernissen Genüge tun. Und nachdem wir auch einmal über diese, nennen wir es jetzt mal, E-Mail-Affäre gesprochen haben in diesem Podcast, die bis zu einem gewissen Grad auch Sebastian Kurz umfasst hat. Thomas, da wollen wir natürlich auch den Widerruf zu den anderen Zeitungen, sagen wir jetzt einmal, aus rechtlichen Gründen angehalten waren, auch bei uns bringen, weil, Vorsicht, ich weiß nicht, ob Sebastian Kurz uns hört, aber der Vorsicht halber lesen wir vor, was da jetzt nämlich einmal so nach § 13 Mediengesetz verkündet werden muss.
Es gibt ja die Theorie, dass man über 7 Stationen jeden Menschen auf der Welt kennt. Dass man wen kennt, der wen kennt, der wen kennt, der wen kennt. Also angeblich ist das ein oft belegtes Ding. Also ich glaube, irgendwer, der den Podcast hört, kennt wen, der wen kennt, der es vielleicht im Kurz sagt. Und nachdem wir in dem Fall eine Pleißaufgabe vollbringen in seinem Interesse, weil er ja diesen Widerruf angestrebt hat, glaube ich, haben wir dann einen Gutpunkt, falls er doch wieder Kanzler wird.
Oh ja, Medienförderung, Podcastförderung. Das reden wir anders mal. Ich habe schon einen Bentley-Deal auf Kurzwalltaste, egal. Kurzwalltaste, schlechtes Wortspiel, das wollte ich gar nicht machen, aber egal. Kommen wir mal zum Medienrechtlichen. Der Standard zum Beispiel muss darüber berichten, deswegen zitieren wir auch aus dem Standard, weil der Fabi Schmidt hat auch die Geschichte als erster gehabt. Wir haben am 13.11.2025 in einem Artikel über einen E-Mail-Wechsel zwischen Jeffrey Epstein und Steve Bannon berichtet. Steve Bannon habe am 4.7.2018 an Jeffrey Epstein geschrieben, Kurz wants to meet you. Dies ist unrichtig. Tatsächlich hat vielmehr Jeffrey Epstein an Steve Bannon geschrieben, Kurz wants to meet you. Und du hast jetzt halt die Wörter Epstein und Bannon einmal durch, sagen wir jetzt einmal ein bisschen lautmalerisches ersetzt. Magst du das für die Leute nochmal wiederholen, damit sie klar
sind? Ja, also vielleicht zu Entjuristen, Deutschen, es ist nicht so, dass ein Faschist einem Pädophilen geschrieben hat, dass ihn der Kurz treffen will. Vielmehr hat ein Pädophiler einem Faschisten geschrieben, der Kurz will ihn treffen. Und ich denke, Sebastian Kurz hat schon so viel Unrecht über sich ergehen lassen müssen. Da sollte man schon genau sein. Also es war offenbar der Epstein, der den Kontakt zum Bannon herstellen wollte.
Genau. Und das ist ja natürlich was völlig anderes, als wenn der Bannon den Kontakt zum Epstein herstellen wollte. Das haben wir jetzt oft nur und wiederholend gesagt. Also wie gesagt, die Qualitätssicherung für die Podcast-Förderung ist damit erstellt. Und jetzt können wir wirklich reingehen in die ganz großen Themen. Außer du magst da noch was Abschließendes sagen wie Pädophil und Faschist.
Nein, würde ich, glaube ich, so nicht in den Mund nehmen. Nein.
Warum sind die alle verrückt geworden oder was?
2025 biegt in die Zielgerade ein und man muss ja auch sagen, das Ende des Jahres hat schon auch irgendwie was Gutes, denn das Gedenkjahr, so wichtig Gedenken auch ist, bitte verstehen Sie mir nicht falsch, liebe zuhörende Person, das Gedenkjahr geht zu Ende und da gab es ja einfach doch Dokus an Übermaß, wo man sich die Rhetorik und Sprache von Hitler und von Goebbels anschauen konnte und natürlich auch abschauen konnte. Und das hat offenbar auch ein gewisser Herr Alexander Eichwald gemacht. Der ist am vergangenen Wochenende beim AfD-Jugendparteitag damit auch aufgetreten. So, manche Leute sagen, das war eine Satire, manche Leute sagen, na, das hat er ernst gemeint. Er selber behauptet auch, der hat das ernst gemeint, falls sie es nicht gesehen haben. Lautmalerisch wird es der Thomas Maurer machen. Ich erzeuge Ihnen nur mal ganz kurz ein Bild im Kopf von diesem Herrn. Der ist so mit einem blauen Samt-Dinner-Jacket aufgetreten, schwarzer Samt-Revers, die Friese und die tiefen Augenhöhlen. Ein bisschen an den jungen Nick Cave erinnert, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Wobei, wer Nick Cave mag, soll sich jetzt auch nicht beleidigt fühlen. Nick Cave hat schon tolle Sachen gemacht, aber wenn du dann halt im Dinner-Jacket dort stehst und wirklich Eigenartiges von dir gibst und ausschaust wie Nick Cave, dann ja, ist es eigenartig.
Es wäre auch eigenartig, wenn er ausgeschaut hätte wie Elvis Presley in seiner Las Vegas-Phase oder Marilyn Monroe am Höhepunkt ihrer Karriere. Es wäre in jedem Fall merkwürdig gewesen.
Ja, denn der Mann behauptet von sich selbst, er sei Russlanddeutscher, hat deswegen das R immer an unglaublichen Stellen gerollt. Also auch zum Teil an Stellen, wo es nicht einmal ein R gibt. Im Wort hat er irgendwie ein R gerollt und gesagt hat er natürlich mit erhobenem Zeigefinger.
Also lustigerweise, vielleicht gibt's da, müsste man jetzt Sprachwissenschaftler befragen, aber im Sudetendeutschen haben sie R's eingefügt, wo gar keiner war. Schnaps, Marmelade und so. Und vielleicht, wenn er Russlanddeutscher ist, vielleicht hat er über mehrere Generationen dieses eigentlich bereits ausgestorbene Idiom erworben. Man weiß es ja nicht.
Could be oder könnte R sein. R. Hört sich irgendwie an wie ein schlechter Pirat aus die Simpsons. Aber ich glaube, du kannst ihn lautmalerisch ein bisschen besser nachmachen, was der Mann gesagt hat, gell?
Ja, er hat, Entschuldigung, er weiß als Hitler-Imitator gar nicht so gut. Manchmal hat er die Kadenz richtig erwischt, dass er, ich weiß nicht, und das darf nie wieder geschehen, das und so. Aber an und für sich unter den Amateur-Hitlers eigentlich einer der Schwächeren, aber im Rahmen dieser Veranstaltung natürlich schon bemerkenswert. Und er ist ja auch von ein nicht allzu großer, aber doch relevanter Prozentsatz der Teilnehmer hat dann auch für ihn gestimmt.
12% waren es?
12%, ja. Und ein Teil war konsterniert. Ein Teil hat natürlich sofort Verschwörungstheorien, ist ein V-Mann des Verfassungsschutzes. Ob das jetzt ein Abgesandter des Jan Böhmermann war oder ein echter Volksdeutscher, dem die Werte des Blutes am Herzen liegen, wissen wir immer noch nicht. Ja? Aber die Tatsache, dass auch die AfDler sich nicht wirklich sicher sind, sagt doch ein bisschen was über die Partei aus. Aber rein handwerklich, muss ich jetzt sagen, weil bin ich ein bisschen vom Fach, rein handwerklich ist dem Kickl, sei Goebbels, sehr viel sorgfältiger gearbeitet als dem sei Hitler.
Stimmt so, falls Sie das einmal live erleben wollen. Ich habe gerade vorhin meine Termine im Jänner gecheckt. 17. Jänner, Messehalle Klagenfurt. Herbert Kickl hält eine Rede, sagen wir es mal so. Aber kommen wir nochmal zurück zur AfD und zu diesen 12%. Also da merkt man ja, die haben sich auch ein bisschen von dem Herrn Eichwald, ein bisschen distanzieren wollen, weil er ist ihnen vielleicht unangenehm gewesen. Und diese junge Formation, die sich da eben gebildet hat, das hat ja schon alles an länger, sagen wir jetzt mal, es verfolgt einen größeren Plan. Die AfD wird, das ist mehr oder weniger unvermeidlich, demnächst im Osten Wahlen so gewinnen, dass sie tatsächlich auf Platz 1 ist, vor der Christdemokratischen Partei im Osten Deutschland. Und dann wird es unweigerlich wahrscheinlich irgendwann dazu kommen, dass halt die sogenannte Brandmauer endgültig einstürzt, man dort einen Ministerpräsidenten stellen wird, auch in Regierungsverantwortung kommt, dann halt auch einmal Ministerbüros, also auf Länderebene besetzen wird müssen. Und da brauchst du halt einmal Leid. Deswegen hat man diese Organisation jetzt auch in der Form gegründet, dass die an der Partei angegliedert ist, damit man da, was vielfach gesagt wurde, eine Kaderschmiede auch hat. Punkt 2, warum man sie an die Partei angliedern wollte, ist auch Alice Weidel hat gesagt, ja, die muss man ein bisschen straffer führen. Man will ja irgendwie die absoluten Rechtsabbieger, sagen wir jetzt so, eines Bernhard Höcke. Jetzt haben wir schon zu selber seinen Namen lustig gemacht. Also Höcke heißt er nach wie vor. Höcke ist ein lieber Kollege von mir, Bernd Höcke. Der leidet ja selber darunter, dass er einen ähnlichen Namen hat. Also Björn Höcke, ach verdammt. Jetzt wird es kurios.
Ich weiß, dass da die Vornamen verwechselt werden, verwechselt ist auch immer. Also ich glaube, er heißt Bernd Höcke, aber alle sagen Björn Höcke. Oder ist es umgekehrt? Wir lassen das jetzt ohne Recherche einfach so stehen. Machen Sie Ihre eigene Recherche. Lassen Sie sich nicht von Mainstream-Medien wie uns Sand in die Augen streuen.
Genau, aber Alice Weidel will die Truppe halt einerseits, um sie ein bisschen straffer zu führen, tatsächlich als Parteivorfeldorganisation gelesen haben und organisiert haben. Punkt B ist, zuvor hatte man die Jugendorganisation der AfD als eigenen Verein etabliert gehabt. Und einen Verein kannst halt doch wesentlich leichter verbieten, als du es die Vorfeldorganisation an der Partei hast. Also da Win-Win-Situation, könnte man auch sagen, ja, zu der ganzen Konstellation. Und ja, wie gesagt, es soll die Kaderschmiede sein, denn wenn du Ministerbüros und Ähnliches besetzen musst, das brauchst du halt tatsächlich Leute, die mehr können, als M&Ms nach Alphabet zu sortieren.
Ja, schön formuliert. Und also ich bin trotzdem auch sehr gespannt, was beim Eichwald rauskommt. Ich weiß noch nicht einmal, hat man das irgendwie herausgefunden? Heißt der so? Weil Eichwald ist ja doch, also wenn du in einem satirischen Stück, sozusagen in nestorianischer Tradition, wo die Leute sprechende Namen haben, einen, sagen wir mal, Nationalkonservativen einführen würdest, wäre Eichwald schon mal eine naheliegende Idee. Also so ja, ähnlich wie seinerzeit, als da die Stadt Salzburg in Salzburg so viel Geld vernichtet wurde und die Gabi Burgstaller ihren Hof Hut nehmen musste, nicht ihren Hof. Da war ja die handelnde Person auch eine gewisse Frau Ratgeber, was auch sehr nestorianisch war. Also vielleicht steht der Herr Eichwald entweder vom, was das Schicksal oder eine wirklich satirische Intervention. Wir bleiben dran, sage ich mal.
Ja, an dem bleiben wir nicht ganz so dran. Ja, der Kerl heißt wirklich so.
Okay.
Und vielleicht wird sich das Tiere noch einmal aufschließen. Vielleicht wird aber auch eintreten, was ich gesagt habe, dass die demnächst in Regierungsverantwortung sind. We will see and we will talk about.
Ja, die Brandmauer ist, glaube ich, schon jetzt stark gebölzt. Und werden wir schauen, wie lang es steht.
Je suis européen.
Das Leben von Niklas Guillaume klingt aktuell ein bisschen so wie einer von diesen Liam Neeson-Filmen. Also jetzt nicht Nackte Kanone, letzte Auflage, sondern einer davor, diese Psychothriller, wo ein Mann also immer tiefer reingeht in einen Strudel. Denn dieser Mann ist eigentlich eine wirklich gestandene Person. Er ist französischer Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag und der kann jetzt aber keine Hotels mehr buchen. Er kann keine Bücher online mehr bestellen. Er besitzt keine funktionierende Kreditkarte. Er darf nichts mehr auf Netflix schauen, was vielleicht noch was Gutes ist, aber egal. Aber zusammengefasst, sein ganzes digitales und wirtschaftliches Leben wurde quasi über Nacht gelöscht. Er hat kein PayPal mehr, kein gar nichts aus dieser ganzen Ecke der US-Tech-Giganten. Und der Grund dafür: die US-Regierung hatte am 20. August drastische Maßnahmen gegen den Gerichtshof ergriffen. Betroffen sind insgesamt 6 Richter, darunter eben auch noch der Chefankläger Karim Khan sowie weitere 3 Staatsanwälte. Und Guillaume und seine Kollegen hatten zuvor Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu und den ehemaligen Verteidigungsministern Yoav Gallant autorisiert. Und ihnen werden eben Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zuge der Zerstörung des Gazastreifens zur Last gelegt. Und weil die US-Regierung diesen Schritt verurteilte, setzte sie den ganzen Justizapparat in Den Haag jetzt quasi auf eine Stufe mit Terroristen und Drogenhändlern. Jetzt kannst du sagen, okay, Digital Detox auf die harte Tour, aber eigentlich ist es aus ganz, ganz vielen Ebenen ein Wahnsinn. Erstens, was die US-Regierung mit dem Internationalen Strafgerichtshof macht. Zweitens, muss man sich aber einmal anschauen, da wird wirklich augenscheinlich, dass wir in Europa keine digitale Infrastruktur haben.
Ja, das sind zwar, also man könnte noch sagen, es ist noch relativ glimpflich abgegangen, weil es wäre, mittlerweile wären wir, glaube ich, nicht mehr besonders überrascht, wenn auf die Einstufung als Terrorist ein Raketenangriff aufs Haus des Richters erfolgen würde, weil die USA haben da mittlerweile doch einen sehr legeren Umgang mit internationalem Recht und Lenkwaffen. Auf das kommen wir dann später eh nochmal zurück. Aber ja, das ist natürlich eines der ganz großen Probleme, die jetzt 20, 30 Jahre übersehen wurden oder einfach nicht angegangen wurden. Da ist dass wir eine absolute US-Kolonie sind, dass man wahrscheinlich unglaubliche Investitionsanstrengungen unternehmen müsste, was aber gescheit wäre, um irgendwie eine Parallelstruktur zu schaffen, wo man nicht so vollkommen abhängig ist. Weil ich sage es mal, digitale Infrastruktur ist jetzt sicher kein kleineres Druckmittel als Öl und Gas. Und wohin einen da einseitige Abhängigkeit bringen kann, haben wir in den letzten Jahren erlebt. Nur müsste dann halt der Heilige Stabilitätspakt aufgekündigt oder modifiziert werden und deswegen wird es wahrscheinlich nichts werden. Aber es ist natürlich, ja, also über die über den Haftbefehl gegen Netanjahu kann man politisch geteilter Meinung sein, aber dass du wirklich die, ja, praktisch die Alltagsexistenz eines Menschen auslöscht, weil so digitalisiert sind wir, das ist schon wild. Ja? Ich meine, bei Netflix kann man sich immer noch mit einem Zweitgerät an jemanden anhängen, der einen Zugang hat, aber ich glaube, das ist nicht sein größtes Problem.
Ja, ich fürchte auch, das wird nicht unbedingt das größte Problem des Richters sein. Zur digitalen Infrastruktur habe ich unlängst mal mit einem wirklich großen österreichischen Tech-Unternehmer gesprochen und er hat gesagt, es wäre alles viel, viel einfacher. Man müsste natürlich auch innerhalb der EU bis zu einem gewissen Grad Server positionieren, also wirklich räumlich hier haben, seien sie auch von Microsoft und den anderen Technikgiganten. Und dann müsste es aber wirklich die Vereinbarung geben, dass es einen Killswitch gäbe, wo dann das auch unter quasi europäischer Flagge weitergeführt werden kann, weil er sagt, wir werden nicht alles substituieren können, aber wir sollten uns zumindest mal diese digitale Vorkehrung leisten. Das ist laut seinen Aussagen technisch einfach machbar, auch in der Infrastrukturvorhandenheit durchaus abbildbar. Also ja, da gibt es Varianten, wo man auch ohne Milliardeninvestitionen Europa infrastrukturell bis zu einem gewissen Grad unabhängiger machen könnte. Ich glaube nur, wenn schon Sebastian Kurz uns vielleicht nur hört, bin ich mir irgendwie ja sehr, sehr sorgenvoll, dass die Verantwortlichen der EU das jetzt gar noch nicht gehört haben und schon gar nicht bei uns hören werden. Also es sollte ein bisschen breiter gestreut werden, dieses Thema, ist mein Zugang, wollte jetzt nur einmal so loswerden.
Ja, also wir hätten es gesagt, also wenn dann irgendwann einmal wer kommt und sagt, warum habt ihr nichts gesagt? Und wir haben gesagt, wir haben es ja eh gesagt. Ne? Also, und immerhin, darauf können wir dann stolz zurückblicken.
Zappalot, was ist denn da schon wieder los?
Lieber Thomas, eine Frage zwischen uns beiden ist eigentlich ungeklärt. Sprechen wir schon vom Guerra Venezolana, also dem Venezuela-Krieg, oder bist du noch einer dieser Menschen, die sagen, na, da gibt es einen Konflikt zwischen den USA und Venezuela?
Ich glaube, es ist, wie soll man sagen, im Vorfeld. Also es sind, glaube ich, so die Vorbereitungen laufen, so weiß ich nicht, wie man halt beim Leichenschmaus den Nudelsalat schon mal am Tisch steht, bis dann alle sich zu Tisch setzen. Also die Angriffe auf die Fischerboote, die ja meines Wissens nicht ein einziger irgendwie dokumentiert oder zumindest argumentiert hat, warum das jetzt sicher Drogenboote waren und keine Fischerboote. Da gab es ja einige bereits und der letzte war eben der, wo offensichtlich dann noch zwei Überlebende, die sich an Schiffswrackteile angeklammert hatten, mit einer zweiten Rakete aus dem Leben befördert wurden. Und die Diskussion, die immerhin sogar in der Republikanischen Partei an den Rändern aufglimmt, möchte ich sagen, ist, ob der Herr Verteidigungsminister, Kriegsminister, Entschuldigung, umbenannt. Ja, auch interessant, wie viel Millionen Dollar kostet es, den gesamten, also Schilder zu tauschen, neues Briefpapier zu drucken, neue Visitenkarten in Auftrag zu geben, nur weil der, also egal. Aber ob der Herr Hegseth den Tötungsbefehl für Zivilisten auch, wenn es angenommen, sie hätten Drogen an Bord gehabt, ist es trotzdem kein Kriegszustand, auch wenn die US-Regierung windig dadurch, dass sie halt irgendwen zu Terroristen erklärt, glaubt, das ins Kriegsrecht überführen zu können. Und möglicherweise wird er unter Eid aussagen müssen, weil er hat sich da ziemlich geschrauft, als man ihn darauf angesprochen hat. Die Sprecherin des Weißen Hauses hat wie immer gesagt, also wir vernichten da Tiere und Verbrecher und jeder, der sich dagegen wehrt, ist eigentlich ein Vaterlandsverräter, mehr oder weniger, ich zitiere frei, aber inhaltlich so ähnlich. Ob das allerdings in den USA in ihrer derzeitigen Verfassung irgendwas ändert, wenn der Herr Hegseth vor Gericht zugeben muss, dass er persönlich zur Ermordung von Zivilisten aufgerufen hat. Das wage ich nicht zu prognostizieren.
Ja, zumal es hier nicht nur um diese zwei, beziehungsweise bei dem Angriff waren es 13 Personen geht. Ich habe jetzt nur eine Bilanz von Mitte November gefunden. Da hielt man bei 20 Angriffen bereits bei 79 Toten. Also doch eine, ja, zumindest ordentliche Anzahl, sagen wir jetzt so. Wobei auch hier das popkulturelle Framing, ich würde jetzt mal sagen, durchaus interessant findet. Es ist ein bisschen von Netflix inspiriert, wenn man nennt die Fischer, Drogendealer, wer auch immer sie jetzt wirklich waren, wir konnten da jetzt nicht irgendwo verlässliche Quellen finden, aber die Personen, die einfach gestorben sind, man nennt sie Narkoterroristen, angelehnt an die Fernsehserie Narcos, die eben ja einen Drogenbaron nachgezeichnet hat. Und das finde ich mal ja so brutal auch, wie die Popkultur da tatsächlich Einzug hält in politische Debatte, um einfach die Menschen noch einmal verächtlicher darzustellen. Und das widert mich zu all den anderen Punkten noch einmal an.
Also ich meine, aber es auch ist neu, einwerfen, da gab es hat schon einmal einen, so vor ein paar Jahren her, wo der Trump irgendwelche Horror-Dinge berichtet hat, die Narkoterroristen in den Vereinigten Staaten ausgeführt haben sollen. Und dann haben Journalisten angeschaut, könnte die Quelle sein? Man hat nichts gefunden. Dann hat man es aber im Fernsehprogramm gefunden. Am Tag, bevor er das gesagt hat, ist Sicario 2 in einem für ihn erreichbaren Fernsehnetz gelaufen. Und dort kommt genau die Szene vor, die er nacherzählt hat. Also würde es nicht widersprechen, wenn du sagst, es ist abstoßend, aber neich ist es nicht.
Ja, abstoßend ist es aber in Wahrheit auch, dass Venezuela nach allem, was man weiß über internationale Drogenlieferwege, jetzt nicht unbedingt Herkunftsland oder Transitland für Fentanyl ist, sondern da geht es ganz einfach mal darum, dass man dort in den letzten Monaten und Jahren die größten Erdölreserven der ganzen Welt gefunden hat, größer als in Saudi-Arabien. Und sie, sagen wir jetzt einmal so, diese Erdölreserven vielleicht demokratisieren will. Denn auch Vorwurf an das Regime in Venezuela derzeit. Nicolas Maduro ist einfach ein Typ, der hat eine Wahl gestohlen. Also zumindest die letzte, das war fake, da hat er einfach gesagt, ja, ich habe 51% und deswegen sind wir glücklich. Stimmt nicht, ist für jeden im Land augenscheinlich gewesen, der es sehen wollte, aber man hielt sich halt nicht daran, eine saubere Wahl abzuführen. Und natürlich greift die USA jetzt nach dem venezolanischen Mehl vielleicht auch. Zu viel über Kokain geredet jetzt gerade. Aber es ist ein Wahnsinn, wie man das vor den Augen der Weltöffentlichkeit macht und auch wie viele Leute hier noch immer von einem Konflikt sprechen.
Ja, man muss vielleicht sagen,
Vorbereitungshandlungen für einen Krieg.
Ja, definitiv. Und man kann in einem Nebenstrang kann man auch noch das Sondertalent der venezolanischen Maduro-Regierung würdigen, auf den größten Ölreserven zu sitzen und trotzdem bankrott zu sein. Also in den Golfstaaten gibt es ja, glaube ich, auch kaum sauber gewählte politische Führer an der Spitze, aber die schwimmen im Geld und verteidigen sehr geschickt ihre Agenten gegen irgendwelche Umweltschutzüberlegungen. Maduro ist damit beschäftigt, seine Leute niederzuknüppeln, weil es nichts mehr zum Essen gibt. Also auch einen Ölstaat kann man geschickter führen, ohne jetzt ins Moralisieren kommen zu wollen. Und gut. Und interessant ist hier in dem Zusammenhang auch, dass die Trump-Administration gleichzeitig einen verurteilten, ich glaube zu 60 Jahren Haft verurteilten, erwiesenen Drogenhändler begnadigen wird, voraussichtlich, weil man den gerne, das ist der ehemalige Präsident von Honduras, und den würde man dort gern wieder einsetzen. Also die Gleichzeitigkeit, dass du einen verurteilten Narkoterroristen begnadigst, um ihn wieder in Amt und Würden zu bringen, und dass du halt irgendwelche Boote versenkst, weil die schießen wenigstens nicht zurück. Das ist schon auch für Trump und MAGA-Verhältnisse irre.
Juan Orlando Hernandez heißt der Mann, der jetzt eben wieder ein freier Mann ist. 45 Jahre hätte er nur ausgefasst gehabt, aber ist also, okay. Genau. Ja, im Endeffekt wärst du so oder so wahrscheinlich tot gewesen, bis du freigekommen wärst. Die ganze Geschichte dazu stelle ich Ihnen in die Shownotes rein, weil ich glaube, jetzt haben wir wirklich ein Fassel aufgerissen. Boah, da können Sie in unseren Shownotes versinken. Sie können sich ja dort übrigens auch ein Abo der kleinen Zeitung checken, wo Sie sich noch mehr in Nachrichten vertiefen können oder, falls Sie sich noch mehr in Satire vertiefen wollen, Tickets für die nächsten Shows von Thomas Maurer checken. Also alles das in die Shownotes. Die sind ein Kompendium an Spaß und Freude, sage ich Ihnen.
Ich glaube, ich habe schon lange deine Gabe der eleganten Überleitung nicht mehr explizit gewürdigt und möchte das an dieser Stelle nachholen.
Warte mal, was als nächstes kommt.
Austria in a nutshell.
Von Kokainhändlern zu einem Kärntner Seitental, wo schon jetzt tatsächlich viel Schnee liegt, aber so richtig Schnee, also nicht Kokainschnee, Schnee, H2O-Schnee.
Applaus. Ich möchte es nur, damit jetzt mit Mikrofonpegel nicht ungesund ausschlagen, sage ich nur Applaus, aber innerlich rase ich.
Ja, denn es geht hinein ins Kärntner Gurktal. Ja, magst du sagen?
Na, Gurktal, lieber Name, aber wir sind noch nicht so weit. Der Main Act wartet noch.
Genau. Also, falls Sie in den vergangenen Jahren gedacht haben, der Herr Nationalratspräsident Sobotka und sein Dirigententum, das ist schon alles ein bisschen schräg. Ja, davon gibt es jetzt eine zweite Staffel von dieser Erzählung, denn auch der Herr Nationalratspräsident Rosenkranz ist so ein begnadeter Musiker, vor allem auf ältere Musik spezialisiert, und der tritt jetzt mit seiner Gitarre und Dominik Helsberg, das ist der Sohn des ehemaligen Wiener Philharmoniker-Vorstands, der hat eine Geige in der Hand, im besagten Gurktal auf. Und zwar, weil wenn man Nationalratspräsident ist und so, dann muss es ein bisschen standesgemäß sein, im Schloss Albeck. Der Eigentümer dort ist ein gewisser Herr Sickel, der war als junger Mann bei einer Neonazi-Truppe, hat sich mittlerweile natürlich absolut davon distanziert, gibt jetzt so etwas wie das Nachfolgemagazin, der auch, sagen wir mal, weit rechts angesiedelten Aula hinaus.
Die Aula, läuft ja gerade der Prozess in der Betätigung.
Ja, genau, aber falls Sie tiefer in dieses Geheimnis eintauchen wollen, Christian Benz, mein Kollege, war gestern dort, Link dazu natürlich auch in die Shownotes, aber auch der Link zu einer anderen Geschichte, eben über besagten Walter Rosenkranz und den Herrn Helsberg, ist auch in den Shownotes. Da können Sie auch schon ein bisschen ein YouTube-Video schauen, wie die zwei eigentlich Musik machen. Mir persönlich gefällt es nicht, muss ich sagen, ich stehe einfach nicht so auf die eingeschränkten Werke von Paganini, wo dann nur Geige und Gitarre ist. Mir ist das ein bisschen zu wenig, dem Herrn Rosenkranz gefällt das aber offenbar sehr. Ich habe mal angefragt in seinem Büro, hat er eigentlich auch eine elektrische Gitarre oder was spielt er überhaupt? Ist es tatsächlich eine Barockgitarre? Er hat jetzt auch noch neuerdings eine Terzgitarre, das ist ein bisschen ein kleineres Ding, so Ed Sheeran-mäßig noch nicht, sondern noch ein bisschen größer, aber auch höher gestimmt, also auf ein G. Ja, das sind alles musikalische Welten, da muss ich gestehen, da bin ich nicht dabei. Du?
Nachdem ich beim Autofahren oft Ö1 höre, bin ich damit vertraut und mag das nicht ungern. Grundsätzlich begrüße ich es sehr, wenn der Herr Rosenkranz was anderes macht als Politik. Also eine Ausweitung, da könnte man meines Erachtens gern das Hobby zum Beruf machen. Wir haben das auch schon in den 2000er Jahren gedacht, als ja die schwarze Rechtshälfte von Schwarz-Blau 1 praktisch ein geschlossenes Ensemble gebildet hat, weil alle Hobbymusiker waren. Und da haben wir auch gedacht, schön, wenn man denen jetzt vielleicht eine große Karriere ermöglichen würde und sie alle ihre Brotberufe an den Nagel hängen und die Wolfgang Schüssel 5 oder so europaweit auf Konzerttournee gehen und dafür wer andere regiert, aber war damals auch nicht so.
Ja, wobei, ich glaube, Walter Rosenkranz ist der bessere Gitarrist als Willi Molterer. Willi Molterer war eher so in zwei Drittel zum Walzer zu beschrammeln, da hat der Walter Rosenkranz jetzt, und ja, ich lobe Walter Rosenkranz, er hat schon mehr drauf. Rein so fingerfertig.
Nein, also Barockgitarre ist schon fortgeschrittenen Level. Ja, ich glaube, Willi Molterer hat mehr so, ich glaube, mein Gitarrist nennen es Ringelnatter, wenn man so Ringelnatter. Also, und ich glaube, das muss man sagen, da steht der Walter Rosenkranz sicher weit drüber vom musikalischen Niveau. Aber ja, der, vielleicht der Herr Sickel, also der Schlossherr, also die Mutter war ja vorübergehend Sozialministerin bei unter Staatsbau 1. Aber nur wenige Monate, weil sie doch den schweren politischen Fehler begangen hat, gleich zu Amtsbeginn 2, 3 Interviews zu geben. Wenn sie das nicht gemacht hätte, hätte sie sicher länger gedient. Und der junge Herr Sickel ist ja, glaube ich, auch der Quartiergeber der Identitären in Graz. Also er hat zwar mit den Neonazis nichts mehr zu tun, aber er vermietet ideologiefrei seine Räumlichkeiten an die Identitären.
Ja, natürlich. Ich meine, woher sollst du auch wissen, was sich bei dir im Keller abspielt? Gar nicht, da kannst du einen Rattenfall aufstellen oder so irgendwas, aber viel mehr kümmert sich doch niemand darum, was bei einem im Haus im Keller stattfindet.
Nein, da muss es gibt auch keine Erbschuld, bei Immobilien zumindest. Also meine Vermieterin hat mir erzählt, dass in der Wohnung, die ich jetzt bewohne, tatsächlich in den 80er Jahren richtige, echte Sowjetspione gewohnt haben, die dann eines Tages ausgewiesen wurden. Also, und da kann ich nichts dafür. Ich bewohne nur dieselben Räumlichkeiten. Das hat mit mir gar nichts zu tun.
Ach schau, das ist interessant. Wenn die Geschichte aufgeht, an der ich sonst so recherchiere gerade derzeit, werden wir zwei nächste Woche über jugoslawische Spione sprechen. Wenn nicht, findet man definitiv andere Themen, über die wir auch sprechen könnten. Sie merken, ich schon ein wenig mit meiner Stimme. Das heißt, ich bin eigentlich am Limit. Magst du sonst noch was sagen?
Na, aber mir ist gerade der Gedanke gekommen, ich frage meine Vermieterin nochmal, wie die Kassen haben. Und vielleicht finden wir in den Archiven der kleinen Zeitung sogar etwas zum Fall. Das würde mich interessieren. Dann können wir kurz nochmal besprechen, wie das genau war. Damals, als russische Spione noch ausgewiesen wurden aus Österreich.
Tschüss und schleicht euch!